Willkommen bei Querstrich, dem Podcast von SOS Kinderdorf Berlin. Wir schauen hinter die Kulissen der Kinder- und Jugendhilfe. Wir reden Tacheles mit Fachleuten aus Pädagogik, Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Gerhard Mahnken. Mich interessiert, was Expertinnen und Experten motiviert, wenn sie ihre Stimme für benachteiligte Kinder und Jugendliche erheben. Ich möchte von ihnen wissen, was sie antreibt. Und ich bin gespannt auf Einblicke in ihren Alltag. Im Superwahljahr 2021 werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Berliner Politik. Wir wollen von den Spitzen der Parteien wissen, wie sie die Zukunft von Kindern und Jugendlichen unserer Stadt gestalten. Wir möchten aber auch mehr über sie persönlich und über ihre Kindheit erfahren. Unser heutiger Gast möchte Historisches erreichen. Vor vielen Jahren ist sie als junge Studentin von Augsburg nach Berlin gezogen. Heute ist sie die Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus. Und vielleicht ist sie sogar die künftige regierende Bürgermeisterin von Berlin. Willkommen, Bettina Jarasch, beim Podcast Querstrich. Willkommen beim SOS Kinderdorf Berlin. Guten Tag nochmal, ganz herzlich willkommen auch. Ja, liebe Bettina Jarasch, vor ganz vielen Jahren sind Sie ja von Augsburg nach Berlin gezogen. Hätten Sie sich diesen Weg eigentlich so erträumt als Kind schon? Oder wie ist das dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, ich gehe jetzt nach Berlin?
Erstmal hallo. Schön, dass ich bei Ihnen sein kann. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Und ich habe nicht als Kind schon davon geträumt, nach Berlin zu gehen, aber als ich erwachsen wurde und ich bin ausgebildete Redakteurin, also Journalistin, ja. Da war dann relativ schnell klar, dass ich in die spannendste Stadt möchte, die es in Deutschland gab. Das war damals so. Und auch wenn Berlin sich inzwischen sehr verändert hat, ich bin 93 nach Berlin gekommen, also relativ kurz nach dem Mauerfall. Und da war die Begegnung von Ost- und Westberlinerinnen noch ganz frisch sozusagen. Und es gab noch viel Leerstand zwischen Nutzungen, die dann kreativ genutzt wurden in den Jahren danach. Auch ein Zusammenwachsen erst der beiden Teile Berlins. Das ist natürlich alles anders inzwischen, aber die spannendste Stadt ist es immer noch.
Und welches Ressort war das, wo Sie als Redakteurin tätig waren?
Oh, ich war gute Lokaljournalistin, die überall hingeschickt wird, wo es gerade was zu berichten gab.
Ja, von Augsburg nach Berlin, da würde ich gerne nochmal drüber reden. War das für Sie ein großer Schnitt? Augsburg ist ja keine Provinz, da kann man ja viel erleben. Ne? Da ist viel los. Hohe Lebensqualität. War Berlin dann sehr groß für Sie, als Sie hierher gekommen sind, 1992?
Ich hatte das Glück, ich bin zum Wintersemester, Wintersemester 92, 93 gekommen und als ich ankam, weil ich erstmal Wohnung suchen musste und so, waren es wahnsinnig schöne, warme Spätsommertage damals. Und ich bin einfach so durch die Stadt gestreift, auf gut Glück, mehr oder weniger, und habe versucht, diese Stadt zu erobern und zu verstehen.
Welcher Stadtteil war
unterwegs
das?
Wo
sind Sie aufgeschlagen? Welcher Stadtteil war das?
Aufgeschlagen bin ich am Ende in Charlottenburg-Wilmersdorf.
Okay.
Aber in dieser ersten Zeit, weil es eben auch so draußen Tage waren, das sind so diese schönen Zufälle, die man eben auch nur in Berlin, glaube ich, erleben kann, bin ich dann im Tiergarten damals wirklich zufällig in so ein Umsonst und Draußen Festival. Also ich wusste nicht, dass es so heißt damals, aber ich bin zufällig mitten im Tiergarten auf ein Klavierkonzert gestoßen. Also ich konnte mich dann ins Gras legen im Tiergarten und mir ein kostenloses Klavierkonzert anhören und dachte, wow, oh wie toll, wo bin ich hier? Und eine der nächsten Sachen, die ich auch nie vergessen werde, war, glaube ich, das war dann schon so in den ersten Studienwochen, war eine Aktion der Volksbühne damals. Die haben die Dubliners von James Joyce gelesen und zwar die ganze Nacht durch. Also alle Schauspieler der Volksbühne haben im Roten Salon der Reihe nach immer abwechselnd an so einem kleinen Tisch gesessen und haben vorgelesen. Und wir, also das Publikum, saß auf irgendwelchen alten Sesseln und Sofas und ist zwischendrin eingeschlafen. Es ging wirklich die ganze Nacht durch und am Morgen ist man rausgekommen und gedacht, wow, hat die ganzen Dubliners gehört. Und das sind so Erlebnisse, also Sie haben recht, Augsburg ist eine schöne Stadt, aber sowas kann man wirklich nur hier erleben. Und Deswegen möchte ich übrigens auch nächstes Jahr, dass wir die Kultur wirklich mit einem Bang wieder eröffnen. Die Kultur ist und ist dieses Lebensgefühl, das Berlin ausmacht. Und da hat die Kultur einen riesen Anteil dran. Und ich möchte, dass nächstes Jahr alles gleichzeitig draußen auf der Straße ist. Also nicht nur den Karneval der Kulturen, sondern Sommer der Kulturen. Ich glaube, sowas brauchen wir, damit auch die Kultur wieder neu starten kann. Und ja, da denke ich eben immer an diese ersten Wochen und Monate in dieser Stadt. Aber der Winter kann auch ganz schön hart und grau sein, zugegeben.
Wie war Bettina Jarasch als Kind? Wie muss ich mir das vorstellen?
Immer in Hosen, nie im Rock.
Okay.
Ich wollte lange Zeit eher ein Junge sein. Oder ich sage mal, ich war jedenfalls wilder, als es dem Rollenbild für Mädchen entspricht. Mhm. Vielleicht sollte man es eher so sagen. Und ansonsten glaube ich, relativ neunmal klug. Ich weiß nicht, ob das meine Umgebung immer amüsiert hat, aber ich habe den Erwachsenen dann auch gern mal die Welt erklärt. Und später dann heftig, also als ich dann in der Pubertät war, heftig mit meinen Eltern am Essenstisch diskutierend über die ersten und die letzten Fragen, über Gott und die Welt, über Politik, über Gut und Böse, über alles, was einen in dem Alter dann auch so richtig aufregt und wo man so richtig dogmatisch wird. Und ja, so bin ich dann irgendwann erwachsen geworden.
Ich würde mit dem Elternhaus gerne noch mal ein bisschen weitermachen. Ihr Vater war ein erfolgreicher Unternehmer. Hat er Ihnen was beigebracht, was für Sie bis heute wichtig ist?
Er hat mir als Unternehmer, würde ich sagen, beigebracht, was gute Führung ist. Er hat ein Familienunternehmen geleitet, also in der vierten Generation, also ein Traditionsfamilienunternehmen. Und als Familienunternehmer fühlt man sich ja verantwortlich für die Belegschaft. Ich habe die kennengelernt als Kind, weil wir dann zu den Weihnachtsfeiern immer mitgegangen sind und die meisten Menschen haben da wirklich 30, 40, 45 Jahre im Betrieb gearbeitet und sind da immer geblieben. Und das heißt, es ist fast wie man gehört zusammen und fühlt sich verantwortlich. Und diese Art so zu führen, dass man sich verantwortlich fühlt, auch für die Leute, das habe ich, glaube ich, von ihm gelernt. Aber ich glaube, mehr noch habe ich von ihm gelernt, in seiner Art auf die Welt zuzugehen und zu versuchen, die Menschen zusammenzubringen, auch in Fragen, wo Menschen sehr getrennt und auf verschiedenen Seiten quasi stehen. Das ist wahrscheinlich etwas, das hat er nicht als Unternehmer gemacht, das macht ihn als Mensch aus. Und irgendwann mal ist mir aufgefallen, dass ich da doch einiges übernommen habe, so heftig wir früher gestritten haben.
Würden Sie denn sagen, es geht bei Führung mehr um ja Kooperieren oder Sie haben eben auch so ein bisschen durchklingen lassen, moderieren, Ihr Vater hätte vielleicht auch moderiert, habe ich so ein bisschen daraus gehört. Oder anders gefragt, was sind für Sie die drei wichtigsten Eigenschaften, wenn man gut führen will?
Man muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, im Guten wie im Schlechten. Und das Wichtige daran ist für mich, wenn was schief geht, dann sind eben auch nicht die unter einem schuld, sondern dann übernimmt man gefälligst oben Verantwortung. Das ist für mich sehr zentral für gute Führung. Es gibt natürlich viele Negativbeispiele. Man muss in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, auf jeden Fall. Und gleichzeitig in der Lage sein, Menschen auch zu begeistern für ein gemeinsames Ziel. Das ist zumindest mein Führungsstil. Es geht natürlich, man kann natürlich auch versuchen, Menschen zu zwingen, ja. Aber viel besser finde ich es, Menschen für ein gemeinsames Ziel zu begeistern.
Ist regierende Bürgermeisterin von Berlin ein Lebenstraum eigentlich für Sie? Ich komme jetzt mal zu Ihrer politischen Seite, die Politikerin Bettina Jarasch.
Ich bin nicht, es ist mir nicht in die Wiege gelegt worden, dass ich regierende Bürgermeisterin von Berlin werde. Aber ich bin tatsächlich jemand, der immer schon relativ früh dazu gedrängt, also immer Verantwortung übernommen hat fürs Ganze, so. Was natürlich auch bedeutet, sich dann einzumischen in Dinge, die einen vielleicht streng genommen gar nichts angehen, weil es einfach was mit dem Ganzen zu tun hat und. Und insofern hat es einfach gepasst und ich musste nicht sehr lange überlegen, als meine Partei mich gefragt hat, ob ich antreten möchte.
Wenn Sie es werden, was würden Sie als erstes für Kinder und Jugendliche tun?
Also ich komme ja von den Grünen, wir sind die Partei, die weiß, dass wir die Erde von unseren Kindern nur geborgt haben. Und das heißt, das allererste, was ich tun würde und auch das, was ich die ganze Zeit tun würde, ist zu versuchen, dass wir in Berlin so leben, dass wir nicht alles verbrauchen und dass auch die Kinder und Jugendlichen, die jetzt aufwachsen, noch das haben, was sie zum Leben dringend brauchen. Angefangen mal mit guter Luft, frischem Wasser, genügend guter Ernährung und allen ja. Ressourcen, die man eben zum Leben braucht. Das ist das Erste. Und das ist ja eine Sache, die, also Stichwort Klimaschutz, für die in der letzten Zeit gerade viele junge Menschen selber auf die Straße gegangen sind mit Fridays for Future. Und das ist eine zweite wichtige Sache. Jugendliche haben selbst ihre Stimme erhoben für ihre eigenen Anliegen. Und auch das ist mir sehr wichtig, dass das in einem Berlin, in dem ich regierende Bürgermeisterin bin, Jugendliche mitsprechen können bei den Dingen, die sie angehen. Und das sind eben nicht nur Dinge innerhalb von Schule oder so, sondern auch weit, auch bei der Gestaltung der Stadt um sie herum kann es wichtig sein, mitzusprechen. Und wenn ich noch eine dritte Sache sagen darf, weil drei so eine schöne Zahl ist. Wir haben in der Corona-Krise natürlich auch gemerkt, dass das nicht immer der Fall war. Also die Bedürfnisse von Kindern und Jugend standen eben bei den Entscheidungen, auch bei den Lockdown-Entscheidungen, keineswegs immer im Mittelpunkt. Und wir haben gleichzeitig gemerkt, wie wichtig aber gute Infrastruktur und gute öffentliche Institutionen sind, damit Kinder nicht abgehängt werden. Und auch daran möchte ich arbeiten.
Sie haben eben gesagt, so das Elternhaus ist ganz wichtig für Kinder. Für Sie war das wichtig. Habe ich da verstanden, auch mit Ihrem Vater. Wie wichtig sind denn überhaupt andere Bezugspersonen für Kinder? Es gibt ja auch noch beispielsweise Eltern, Lehrer, Nachbarn oder Menschen, die ich bei Fridays for Future kennenlernen kann. Ist das auch wichtig für Kinder und Jugendliche, überhaupt mit anderen Bezugspersonen in Verbindung zu kommen?
Ich würde sagen, das ist nicht nur wichtig, das ist lebensnotwendig. Auch das übrigens ist eine Lektion, die wir aus der Corona-Krise mitnehmen können, gerade wenn ich auf Schule gucke. Dann ist es so, dass Kinder und Jugendliche ja jetzt nicht nur abgehängt worden sind, weil Schulen in Berlin immer noch nicht so digital sind, weil Schulen nicht am Netz sind oder weil zum Beispiel Kinder in Flüchtlingsunterkünften keine Endgeräte hatten, keine mobilen und, sondern auch ganz oft, weil die Bezugsperson weggebrochen ist. Also es geht gar nicht nur ums Elternhaus, sondern auch für Bildungschancen. Es ist meiner festen Überzeugung nach sehr zentral, Bezugspersonen zu haben. Und die sind durch den Distanzunterricht weggebrochen. Damit konnten manche Kinder wunderbar umgehen und haben gar kein Problem gehabt, muss man auch klar sagen. Mhm. Und andere sind dadurch komplett abgehängt worden und sind jetzt auch zum Teil am Ende ihrer Schulzeit ziemlich orientierungslos, weil die Bezugsperson fehlt. Nicht nur, weil irgendein Wissen fehlt. Und insofern würde ich sagen, ja, Bezugspersonen sind zentral fürs Aufwachsen auf jeden Fall. Und wenn es nicht die eigenen Eltern sein können, weil die diese Aufgabe nicht übernehmen können oder sie nicht gut machen oder nicht machen wollen, dann braucht es umso dringender andere Menschen.
Sie selbst kommen aus einem katholisch geprägten Elternhaus. Welchen Einfluss hat Ihrer Meinung nach denn Glaube auf Kinder und Jugendliche? Das Thema Religion, ist das wichtig heute für Kinder und Jugendliche? Wie sehen Sie das in Berlin und wie erleben Sie das?
Also für mich persönlich ist der Kern des Glaubens ist zu wissen, dass man geliebt und angenommen ist, und zwar egal, ob man was geleistet hat und dafür was getan hat oder nicht. Das ist der Kern. Und das, würde ich sagen, ist mit das Wichtigste, was man Kindern mitgeben kann. Das Problem ist nur, und das weiß ich gerade auch als Katholikin sehr genau, dass Kirche das nicht immer leistet. So. Also das ist ja für mich der Kern von Glauben. Und wenn er auf diese Weise vermittelt wird und man das Glück hat, auf die richtigen Menschen zu treffen, die diese Art von Glauben vermitteln, ist es wunderbar. Aber es gibt natürlich auch Strukturen, in denen es Machtmissbrauch gibt. Es gibt Strukturen, es gibt ein Verständnis von Glauben, der die Moral in den Mittelpunkt stellt, wo es dann um Gut und Böse geht, wo man bewertet wird und abgewertet wird. Das gibt's, auch das gibt's auch in anderen Religionen. Und das kann auch fatale Folgen haben. Also insofern kann ich da leider keine ganz eindeutige Antwort geben. Mhm. Religion hat das Potenzial zum Guten und zum Schlechten auch in sich.
Aber vielleicht hat ja auch Politik dieses Potenzial, also die Jugendlichen mit Entscheidungen, die Politik trifft in Berlin, sozusagen zu vermitteln, wir nehmen euch ernst, ihr seid uns wichtig und vor allen Dingen, ihr seid was wert. Ne? Wir glauben an euch, also die Politik, die Kinder- und Jugendpolitik glaubt an die Jugend. Und ich habe so den Eindruck, wenn ich durch Berlin gehe, dass das Jugendliche nicht immer spüren. Würden Sie sagen, Sie könnten da was drehen, wenn Sie Bürgermeisterin werden? Könnte man da mal so den Schalter umlegen, auch politisch?
Ich glaube, da geht's sicher um politische Ansprache. Und es gibt in der Politik eine Gefahr, man vereinnahmt ganz gern auch mal sein Gegenüber. Das ist dann so eine Art von Ansprache. Da spüren gerade Jugendliche, glaube ich, sehr genau, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Also die Begegnung auf Augenhöhe, die ist gar nicht immer selbstverständlich in der Politik, weil es eben auch so eine falsche Art von Vereinnahmung gibt. Aber, und es gibt natürlich Strukturen, die so eine Begegnung auf Augenhöhe, so eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen fördern können. Das sind Landes- und Schülerparlamente, Mitbestimmungsformen aller Art. Auch da kann ich mir vorstellen und wollen wir Grünen auch sehr viel mehr, beispielsweise durch eine Änderung der Bauordnung dafür sorgen, dass auch in, wenn's, ich sagte ja, auch außerhalb von Schule, wenn es um Verkehrsinfrastruktur geht, um Straßen oder um Verkehrsberuhigung oder um Wohnungsbau, dass auch dann Kinder und Jugendliche mitreden können. Das zeigt natürlich, eure Stimme wird gehört, ihr habt wirklich was zu melden, aber eine andere ganz wichtige Sache ist, und auch dafür muss Politik sorgen, ist Stichwort Bezugspersonen. Wir waren gerade schon an der Stelle. Ich glaube, es muss einfach Menschen geben, die hartnäckig an Kindern dranbleiben. Selbst wenn Kinder zum Teil Brücken sich hinter sich abbrechen. Also Schulabbrecher beispielsweise. Selbst wenn Kinder aus allen Strukturen erstmal rausfallen und durchs Raster zu fallen drohen. Gerade dann muss man dafür sorgen, dass Leute dranbleiben. Dafür gibt's viel, in Berlin gibt es ja eine wahnsinnig reiche Trägerlandschaft, muss man sagen, an Jugendhilfe, an Ausbildungsträgern, an freier Jugendarbeit auch, an Bildungsarbeit, die sowas leistet. Und ich halte das für zentral wichtig.
Was da ein bisschen mitklingt, ist auch das Thema Übergänge. Das ist für SOS Kinderdorf. Wir sind ja hier in der Botschaft für Kinder in Berlin, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofes. SOS Kinderdorf legt viel Wert darauf, zu schauen, was passiert denn, wenn die Schule zu Ende ist. Wie kommen Leute in eine Lehre? Wie kommen sie auf ihrem Weg selber weiter voran? Und besonders der Übergang von Schule zu Ausbildung ist für Jugendliche der entscheidende Moment in ihrem Leben. Die Berliner Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm die Einführung des 11. Schuljahres als Pflichtschuljahr für diejenigen Schülerinnen, die keine Anschlussperspektive haben. Uns würde interessieren, wie möchten die Grünen dieses 11. Schuljahr gestalten? Und für wen kommt das eigentlich in Frage, dieses Zusatzjahr? Und nach welchen Kriterien? Wie sind Sie da aufgestellt?
Das Stichwort Pflichtschuljahr hat eine doppelte Bedeutung in dem Fall. Die Schulpflicht bedeutet ja vor allem, dass der Staat Schulplätze zur Verfügung stellen muss. Also das ist ja nicht nur eine Verpflichtung für Schüler zur Schule zu gehen, es ist eine Verpflichtung für den Staat, die entsprechenden Schulplätze zur Verfügung zu stellen. Und das merken Jugendliche manchmal, wenn nach 10 Schuljahren mit 16 im Normalfall die Schulpflicht beendet ist, sie aber nicht an einem Punkt sind, an dem sie selber schon wüssten, was der nächste Schritt sein kann oder so, dass das auch ganz schön brutal ist, wenn das alles so plötzlich abbricht. Das ist einfach nicht alle sind, wenn sie nach 10 Schuljahren aufhören, egal ob mit einem BBR oder MSA oder in manchen Fällen eben leider auch ganz ohne Abschluss, sind dann soweit, ihren eigenen Weg zu gehen. Und deswegen ist das 11. Pflichtschuljahr eher ein Angebot, weil unser Ziel ist es fest, dass es keine Abschlüsse ohne Anschlüsse gibt sozusagen. Das ist unser Ziel, dass es immer einen Anschluss geben muss. Ja. Und das hatte ich gerade schon angedeutet. Werden wir das in den nächsten Monaten sehr deutlich spüren. Gerade jetzt merken wir, dass es nicht nur weniger Ausbildungsplätze gibt, also dass die Betriebe auch wegen Corona weniger Ausbildungsplätze anbieten, sondern die Jugendlichen kommen nicht an in diesen Ausbildungsplätzen. Die sind zum Teil schon verloren gegangen. Und das ist genau das Problem, dass wir mit so einem 11. Pflichtschuljahr angehen wollen. Ich glaube, ein solches Schuljahr müsste dann gestaltet sein mit sehr viel Bildungsbegleitung eben auch.
Die Grünen streben ja auch in der nächsten Legislaturperiode einen Ausbildungspakt an. Was können wir denn von diesem Ausbildungspakt erwarten eigentlich?
Es braucht mehr verlässliche Zusagen auch von Betrieben. Wir haben in Berlin ja nun sehr viel kleine und mittlere Unternehmen und die tun sich verständlicherweise schwerer damit, Ausbildungsplätze anzubieten als große Konzerne. Und dafür gibt's aber auch Lösungen, Verbundausbildung beispielsweise, also dass sich mehrere Betriebe eben zusammentun und gemeinsam ausbilden. Sowas wollen wir unbedingt fördern, denn unsere Erfahrung ist, es gibt natürlich auch eine außerbetriebliche Ausbildungsplätze, also schulische Ausbildungsplätze, aber dann droht danach wieder ein Abbruch, denn die meisten Betriebe übernehmen Azubis lieber, wenn sie sich schon kennengelernt haben im Betrieb. Das heißt, das Ankommen in der Praxis, im Berufsalltag, im Betrieb ist eigentlich die beste Chance dafür, dass es danach auch weitergeht. Und deswegen ist es wichtig, dass möglichst viele Betriebe sich wenigstens nach ihren Möglichkeiten auch wirklich an Ausbildung beteiligen.
Ich höre das von Brandenburg immer, da suchen ja Betriebe händeringend irgendwie Lehrlinge und auch Nachfolge. Ist das in Berlin anders? Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass sie sich auch für die Gesamtregion interessieren, für die Metropolregion, für die regionale Entwicklung. Das fand ich sehr interessant, Frau Jarasch. Ist das in Berlin ein Sonderfall, dass Betriebe hier sich schwerer tun, auf Jugendliche zuzugehen, oder gibt es hier einfach nicht so viele Ausbildungsplätze wie in Brandenburg?
Es scheint tatsächlich so zu sein. Also gerade neulich haben die Brandenburger Grünen haben uns das gerade bestätigt. Es ist tatsächlich so, dass in Brandenburg offensichtlich mehr ausgebildet wird. Kann natürlich ein Stück weit auch an der Struktur der Wirtschaft liegen. Das ist klar. Ich sagte ja, damit hat es was zu tun. Und in Berlin gibt es viele KMUs. Und natürlich sind wir auch die Hauptstadt der Solo-Selbstständigen. Die bilden dann natürlich nicht aus. Ja. So. Und es gibt eben wenig große Konzerne. Und trotzdem ist es einfach, wir brauchen die Fachkräfte. Auch Berlin hat einen Fachkräftemangel. Und dazu muss dann die Berliner Wirtschaft auch selber was beitragen.
Da muss die Wirtschaft was beitragen. Ich würde jetzt auch noch mal auf das Thema Beteiligung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen zurückkommen. Sie haben es ja vorhin schon angesprochen. 2018 gab es ja den Versuch, Kinder- und Jugendparlamente auf Landes- bzw. Bezirksebene zu etablieren. Und das SOS Berlin war dabei federführend. Das Konzept wurde aber leider nicht weiterverfolgt. Wir würden die Idee gerne wieder aufgreifen und in die politischen Gremien einbringen. Wie stehen Sie denn zur Einrichtung eines Berliner Kinder- und Jugendlandtages?
Ich sagte schon, für uns ist Beteiligung und Partizipation ein ganz wichtiger Teil unseres demokratischen Selbstverständnisses. Wir setzen stark auf eine starke Zivilgesellschaft und wir wollen, dass Jugendliche schon reinwachsen als mündige Bürger, die praktisch für ihre Interessen auch eintreten können. Insofern sind wir für diese Beteiligungsformen offen. Vielleicht können wir zusammen mal angehen, dem nachzuspüren, warum diese Idee nicht wirklich gezündet hat. So viel ich weiß, gibt's die in zwei Bezirken, also ja, in Tempelhof-Schöneberg, ja, und ich glaube noch in Charlottenburg. Aber warum sie nicht gezündet hat in mehr Bezirken, da müssten wir mal gemeinsam nachgehen. Das können wir gerne tun.
Also da geht es dann um Parlamente auch auf Bezirksebene, die Sie gerne fördern möchten, wenn ich das richtig verstanden habe, hier auch nochmal genauer zu schauen und nochmal zu schauen, warum hat es denn nicht funktioniert. Ist das auch ein Schwerpunkt dann Ihrer Tätigkeit als Bürgermeisterin demnächst? Also sozusagen nicht nur von oben herab auf Senatsebene zu schauen, wie das passiert, sondern eher vielleicht so ein bisschen von unten stärker gucken, bottom-up-mäßig, wie geht es in den Bezirken weiter? Haben Sie da Verbündete bei den Grünen in den Bezirken?
Wir Grünen sind eigentlich immer aus den Bezirken herausgewachsen. Das war immer unsere Stärke. Und ich bin jetzt mal wieder bei meinem Lieblingsthema gute Führung, gute Steuerung. Ich halte sehr viel davon, über Zielvereinbarungen gemeinsam zu steuern und zu arbeiten. Gerade in Berlin, wo es leider wirklich eine schlechte Gewohnheit ist, die ich nicht fortsetzen möchte, dass ständig Schuldzuweisungen zwischen Land und Bezirken und den verschiedenen Ebenen der Verwaltung auch und der Politik stattfinden, wenn irgendwelche Dinge nicht funktionieren. Das interessiert mich eigentlich nicht mehr so sehr zu hören, wer alles schuld ist, wenn irgendwas nicht klappt. Ich möchte lieber hören, wer macht alles mit für ein gemeinsames Projekt. Und in der Weise könnte man natürlich gemeinsam mit den Bezirken einfach schauen, wie wir auch so ein Beteiligungsthema für eine Jugendbeteiligung voranbringen können.
Das sind unterschiedliche politische Ebenen, über die wir reden. Einmal die Senatsebene, dann die ganz lokale Ebene, und dann gibt's ja auch noch die Bundesebene. Stichwort Kinderrechte im Grundgesetz. Was sagen Sie den Kritikern, denen der eingebrachte Gesetzesentwurf nicht weit genug geht?
Die haben recht, würde ich sagen. Auch unsere grüne Bundestagsfraktion sieht es so und hat ja schon seit längerer Zeit einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass in genauer statuiert werden muss im Grundgesetz, in Artikel 6, was das eigentlich bedeutet, Kinderrechte im Grundgesetz. Und da geht es um Schutz, da geht es um Förderung, aber da geht es auch um das, was wir jetzt gerade schon diskutiert haben, nämlich die Anerkennung, dass es je älter die Kinder werden, auch immer mehr um Selbstbestimmung geht und Kinder dann mitentscheiden dürfen über ihre eigenen Belange.
Kommen wir jetzt nochmal zum SOS Kinderdorf Berlin, wo wir hier gerade sind, in der Botschaft für Kinder. Normalerweise heißt es ja, eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung fordert die Politik oder fordert bestimmte Dinge von der Politik. Wir möchten das jetzt mal umdrehen und wir möchten Sie mal fragen, was wünschen Sie sich denn von uns, von SOS Kinderdorf Berlin?
Ich wünsche mir, dass Sie gerade jetzt, wenn wir mit dem Impfen noch vorankommen und wenn wir den Eindruck haben, wir hätten die Krise hinter uns und es startet alles wieder neu, dass Sie dann vor allem die Kinder und Jugendlichen im Blick behalten, die, für die das nicht so leicht einfach wieder weitergeht. Wir hatten schon drüber gesprochen, es wird eine ganze Reihe von Kinder und Jugendlichen geben, die werden auch nächstes Jahr zum Beispiel mit der Schule nicht einfach so zurechtkommen, weil sie einfach zu lange von einem guten Unterricht und ihrer Bezugsperson weg waren. Es wird viele geben, die durchs Raster zu fallen drohen. Es gibt, ja, gerade dann auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Menschen, wie gesagt, in obdachlosen Unterkünften, die hatten alle eine wirklich harte Zeit jetzt hinter sich. Und die dürfen wir nicht, wenn sie jetzt alle wieder loslegen wollen, die dürfen wir nicht aus dem Blick geraten. Und das ist ihre Aufgabe auch, Botschafter zu sein oder Sprachrohr zu sein für diese Kinder und Jugendlichen.
Was sollte man denn da jetzt schon auf den Weg bringen, also gerade für Kinder und Jugendliche mit Bildungsbenachteiligung?
Es braucht eine Bezugsperson. Und es braucht, glaube ich, soweit es möglich ist, auch die Arbeit mit der Familie, mit den Eltern. Wenn man Kinder stärken will, dann muss man Eltern stärken und die Familie stärken, soweit sie denn vorhanden ist. Und dafür gibt's Programme. Dann gibt's Programme, die wir auch in dem ersten Lockdown gefördert haben, beispielsweise Lernbrücken oder so. Das sind auch Träger der freien Jugendhilfe, die dann eben in Familien gehen und mit der gesamten Familie arbeiten. Und das, glaube ich, kann wirklich nachhaltige Wirkung erzielen, auch wenn die dann eines Tages nicht mehr da sind, wirklich auch die ganze Familie und die Eltern mit einzubeziehen. Das sind die Dinge, die meiner Meinung nach sehr viel mehr helfen als die vielen Gelder, die es jetzt für Nachhilfeprogramme gibt, auch vom Bund gibt. Das ist gut, aber damit können im Grunde auch nur bestimmte Kinder und Jugendliche überhaupt was anfangen. Und die anderen, mit denen muss man viel mehr auch durchaus sozialpädagogisch arbeiten.
Das eine ist sozialpädagogische Kompetenz und das andere, was Sie ganz am Anfang schon sagten, ist Kommunikation. Sie waren Redakteurin, in Ihrem Elternhaus wurde anscheinend sehr viel geredet, so habe ich das verstanden.
Ja, das kann ich bestätigen.
Worauf ich hinaus will, ist, hat Berlin vielleicht auch in den letzten Jahren es versäumt, was Kommunikationsarbeit oder strategische Kommunikation, gerade im sozialen Bereich, war das immer professionell oder kann man das noch professioneller machen? Sie haben ja gesagt, man muss mehr in die Bezirksebene reingehen, man muss die Eltern ansprechen. Ist das ein Schwerpunkt jetzt für Ihre Zukunft, für Ihre politische Zukunft?
Ich muss jetzt nur raten, worauf Sie genau hinaus wollen, aber Stichwort soziale Arbeit und Bezirke. Wir haben schon seit langem einen Ansatz, der eigentlich sozialräumlich denkt. Das heißt, wir denken Kinder und Jugendliche immer in dem Umfeld, in dem sie aufwachsen.
Ja.
Und das bedeutet, dass auch Arbeit, die Kinder und Jugendliche stärken soll, oder auch andere benachteiligte Gruppen stärken soll, dass man am weitesten kommt, wenn man einfach das ganze Umfeld dazu sieht und im Sozialraum arbeitet, statt Kinder zu irgendwelchen Behörden durch die ganze Stadt zu schicken und sie zu verschiedensten Fallmanagern irgendwie zuzuteilen. Sozusagen muss es ganz klar sein, ist der umgekehrte Ansatz eigentlich. Die Kinder sind da, wo sie sind und alle, die da leben und mit dem Kind zu tun haben, die setzen sich zusammen und überlegen, wie können sie damit umgehen. Aber die Kinder und Jugendlichen werden nicht durch die ganze Stadt von einer Stelle zur anderen geschickt.
Die Botschaft für Kinder hier in diesem Hause, was könnte das Ihrer Meinung nach noch für die Zukunft bedeuten? Was wünschen Sie sich von dieser Botschaft für Kinder in diesem Sozialraum? Da vorne ist der wo ich jetzt gerade hinzeige, das sehen unsere Hörerinnen und Hörer nicht, ist der Hauptbahnhof. Und in der anderen Richtung ist Moabit, häufig auch konnotiert mit Problemviertel. Da gibt es aber auch unterschiedliche Ecken. Es gibt sehr, sehr gut situierte Ecken in Moabit. Was kann so ein Haus Ihrer Meinung nach, wie die Botschaft hier, könnten Sie das sich vorstellen, dass es in Zukunft für Sie interessant sein könnte? Was kann so ein Haus dazu beitragen, im Sozialraum kommunikativer zu werden, auf Kinder besser einzugehen, auf Jugendliche besser einzugehen? Ist das nur ein Gebäude für Sie oder kann man hier wirklich noch was bewegen?
Man kann, also umgekehrt, Gebäude sind nie nur Gebäude. Es braucht, Orte sind eigentlich der kostbarste Schatz in dieser Stadt. Also Räume, die zur Verfügung gestellt werden können, sind eigentlich das kostbarste, was wir in dieser Stadt überhaupt haben. Und übrigens auch das knappste Gut. Und da geht es nicht nur um Wohnungen. Da geht es um soziale Arbeit, um Kultur. Alles braucht Räume. Und gerade so ein Schutzraum sozusagen, wo Kinder und Jugendliche auch sich ausprobieren können und unter sich vereinbaren, was ihnen eigentlich wichtig ist und wie sie weiter agieren wollen. Dafür muss man ja einfach die Türen öffnen. Und das erhoffe ich mir eigentlich von einer Botschaft, die in einem Ort wie in Moabit ist und in der Nähe des Hauptbahnhofs, dass sie sich wirklich ohne Angst öffnen für die Kinder und Jugendlichen, die hier sind und auch für die, die man normalerweise nicht in irgendwelchen Beteiligungsformaten vermuten würde. Sie hatten ja schon, am Hauptbahnhof ist es nicht so wie am Bahnhof Zoo, aber es gibt Kinder, die auf der Straße leben.
Dran, es gibt, mittlerweile dicht dran. Ich bin eben gerade da gekommen und ich war ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Jetzt gerade mit Corona, das kann man leider nicht schönreden, ne? Wie viele benachteiligte Menschen dort, ja, man kann wirklich sagen, gestrandet sind. Dann hat man hier gleich nebenan auch ein Zeltlager. Also so weit sind wir nicht entfernt vom Bahnhof Zoo mittlerweile.
Das meine ich. Und das sind natürlich, also wenn Menschen, ich bleibe jetzt mal beim Thema Kinder und Jugendliche, das gilt aber für Erwachsene auf der Straße ganz genauso. Wenn man erstmal wirklich auf der Straße gelandet ist, dann hat man normalerweise keine Stimme mehr. Also dann braucht's wirklich jemand, der erstmal advokatorisch für diese Menschen spricht und sie dann überhaupt wieder in die Lage zu versetzen, für ihre eigenen Rechte einzutreten. Aber bis dahin ist es wirklich ein wahnsinnig weiter Weg. Und Kinder und Jugendliche auf der Straße, und das ist übrigens auch eins der Probleme in Berlin, die wir in der nächsten Legislatur angehen müssen.
Hat man das verschlafen bisher, das Thema?
Jein, ich würde sagen, die Integrationssenatorin und Sozialsenatorin hat sich viel versucht beim Thema Obdachlosigkeit zu machen. Aber das Problem ist, wir haben einen Wohnraummangel in dieser Stadt. Die Mieten steigen extrem. Und das bedeutet natürlich, dass wenn eine Familie in die Krise kommt oder so, dass dann eben inzwischen gibt's eben auch alte Frauen und es gibt Familien mit Kindern, die obdachlos werden. Das gab's früher nicht so. Das war das Klischee. Also gab's zumindest nicht sichtbar, sage ich mal. Es gibt ja auch immer viel versteckte Obdachlosigkeit, aber sichtbar zumindest war sie nicht. Und das hat sich geändert. Deswegen ist das ein Riesenthema, das wir angehen müssen. Und ich glaube da tatsächlich an Housing First Ansatz. Also die müssen tatsächlich erstmal wieder ein Dach über dem Kopf haben, insbesondere Familien.
Die Botschaft für Kinder, die braucht natürlich auch Botschafterinnen. Könnten Sie sich vorstellen, eines Tages selbst Botschafterin für dieses Haus hier zu werden bei SOS Kinderdorf? Dann können Sie in diesem Sozialraum viel bewegen, Frau Jarasch.
Das wäre ja ein ganz schöner Karrieresprung, Botschafterin. Auch das habe ich mir nicht träumen lassen als Kind. Ja, also für so ein Projekt wie Ihres, das könnte ich mir vorstellen.
Gut, das hören wir natürlich sehr gerne. Und ich denke, da kommen wir mal wieder drauf zu sprechen, schon sehr bald. Liebe Bettina Jarasch, ich würde jetzt mich nochmal sehr, sehr herzlich bedanken bei Ihnen für dieses Gespräch. Wir haben viel gelernt, wo es demnächst hingeht, wenn Sie Bürgermeisterin von Berlin sind, was wir Ihnen sehr wünschen. Wir schauen, wie alles ausgeht. Ich danke Ihnen vor allen Dingen für Ihre Offenheit, mit der Sie heute hier gesprochen haben. Und auch SOS Kinderdorf Berlin hat viele Impulse bekommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächsten Wochen und für die nächsten Monate. Und nochmal auch im Namen des Hauses SOS Kinderdorf Berlin, der Botschaft für Kinder. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, liebe Frau Jarasch.
Danke Ihnen.